Hi guys, it's Football Monday and today I have really something special.
Mit Cedric Pick
und Markus Babbel.
Hallo Markus.
Lieber Cedric, ich grüße dich.
Geht's dir gut?
Mir geht's sogar sehr gut. Ja, ich bin topfit. Ich habe das Wochenende wieder viel Fußball gesehen und was willst du mehr?
Ah ja, fantastisch. Also du hast jetzt nicht das Gefühl, dass die Sommerpause so ein bisschen einschläfernd wirkt, weil eben aufgrund der 21 EM, wo du als Experte warst, aufgrund der Club-WM, die ja immer noch läuft, immer noch genug Fußball ist. Kannst du auch ohne Fußball jetzt einfach mal, ich meine, die Situation gibt's ja kaum mehr, dass man das sein muss, also Existenz wahres ohne Fußballgeschehen, also das gibt's ja kaum mehr, ist ja immer irgendwas auf der Welt, aber könntest du das mal so 2-3 Wochen komplett weg vom Fußball?
Ja, logisch. Ja, klar, okay. Kann ich das. Vor allem, wenn das Wetter gut ist, weißt du, dann bin ich doch auch ein ganz aggressiver und ein Liebhaber des Grills. Ja, ich grill dann wahnsinnig gerne und dazu das ein oder andere Kaltgetränk, bayerische Hopfenschorle. Also da kann ich dann auch mal auf den Fußball verzichten.
Ja, sehr schön. Und ansonsten hast du ja auch noch deine Musikleidenschaft. Also es ist mir eigentlich nicht vorstellbar, dass Menschen deinen Instagram-Kanal mit Music Friday nicht kennen. Also ich denke immer, wer hier einschaltet, der weiß, woher der Titel rührt. Der hat so ein bisschen den Transfer im Kopf auch verstanden und der kennt natürlich auch deinen Kanal und deine sensationellen jeden Freitag. Aber für die dabei sind und tatsächlich noch nicht auf den Trichter gekommen sind, mal bei dir vorbeizuschauen, bei Instagram, denen kann ich nur sagen, mach das bitte. Da gibt's immer wieder tolle Tipps und das ein oder andere ist auch dabei, dass ich mir sogar anhöre. Nicht alles, manche Sachen sind mir zu heftig, sage ich ganz ehrlich. Aber so ein paar gute Sachen habe ich da auch schon für mich entdeckt. Was hattest du letztens jetzt wieder am Freitag? Irgendwie auch was?
Das müsste der Kackstift gewesen sein und das Wort, also auch eine Band, wo ich dachte, kommen aus Rheinland-Pfalz. Nein, ich täuschte mich, sie kommen aus Thüringen. Ganz liebe Jungs und ja, ich fand den Namen der Band schon überragend und dann das Lied eben auch sehr gut, aber ich verstehe, was du meinst. Also ich sage jetzt mal so, für die Zartbeseiteten ist dieser Kanal höchstwahrscheinlich nichts. Der ein bisschen Rock'n'Roll in sich hat, in seinem Blut hat, dem kann ich das dann wärmstens empfehlen. Wie du sagst, es kommen natürlich schon auch mit Thrash Metal und Dark Metal und Black Metal. Also da geht schon ganz weit nach vorne. Also das ist sehr gewöhnungsbedürftig, auch für mich, ja. Und trotzdem, ich habe da so viel Freude daran, weil sich die Bands ja bei mir melden, ob ich sie nicht mal anhören könnte und wenn ich sie gut empfinde, ob ich sie nicht auch spielen könnte. Und glaub es mir, die sind am Kämpfen, die sind alle am Kämpfen, weil es halt nicht mehr so ist wie früher, wo du halt die Schallplatte kaufen musstest, um dann eben die Lieder zu hören. Heutzutage durch die Streaming-Geschichten ist es für die Bands unglaublich schwer geworden, Geld zu generieren. Und wenn ich da meinen kleinen Beitrag dazu tun kann, um den Jungs da vielleicht ein bisschen zu helfen, dann mache ich das wahnsinnig gerne, auch wenn vielleicht mal der ein oder andere Song jetzt nicht ganz so mein Fall ist.
Ja, das ist auf jeden Fall eine tolle Sache und so haben die da ihre Plattform. Du hast Spaß an der ganzen Nummer und ist auf Englisch und das hat schon seinen Charme. Ich gucke da immer wieder gerne rein. So, das ist immer ein anderes Thema. Jetzt geht's dann tatsächlich in dieser Folge nochmal um Fußball, weil ein bisschen was läuft ja noch. Stichwort Club M. Und wir haben ein zu 75% europäisches Halbfinale. Chelsea ist weiter, Paris ist weiter, Madrid ist weiter. Paris gegen Madrid im Halbfinale. Chelsea spielt gegen Fluminense. Du hast die Viertelfinals gesehen. Vielleicht mal einen ganz kurzen Abriss dazu. Also ich finde, da war viel Spannendes mit dabei. Natürlich ganz prägend irgendwie aus deutscher Sicht, fangen wir damit mal an, das Spiel der Bayern, die in zweifacher Überzahl sich nicht haben durchsetzen können gegen Paris und das ist natürlich das, was wartet, eine Musiala-Verletzung der schwereren Art haben hinnehmen müssen. Also ich gehe mal so weit und sage, sogar die WM ist für den guten Jamal Musiala nach dieser Nummer zumindest leicht in Gefahr, weil das sah schon böse aus und die Prognose ist ja entsprechend.
Ja, ganz bitter. Also wirklich ein ganz unglückliches Zweikampfverhalten mit Donnarumma. Also ich teile die Meinung nicht von Manuel Neuer und von den Bayern-Verantwortlichen. Ich habe für mich eine normale Torhüterbewegung gesehen, nicht aggressiv. Er musste in meinen Augen so rauskommen und hingehen und und dass dadurch die schwere Verletzung zustande kommt, ist natürlich brutal. Ja. Und gerade wenn man weiß, er kommt nach einer Verletzung, nach 3 Monaten das erste Mal wieder in der Startelf gestanden. Also das war schon ganz, ganz bitter. Ja. Also da hat, glaube ich, jeder hat da Mitleid und jeder hat da ist mit seinen Gedanken bei Jamal, dass er eben so schnell wie möglich wieder fit wird, dass alles so verläuft, wie es sich gehört, dass keine Komplikationen dazu kommen. Also da drücken wir ganz fest die Daumen und dann, wie du sagst, ja, ich gehe mal schwer davon aus, es wird ja ins neue Jahr reingehen, ja, und dann muss man auch erstmal wieder in die Form auch kommen, ja. Das ist ja das eine ist die Verletzung ausheilen, ja, und dann gilt es ja auch wieder in Form zu kommen. Also das wird schon eine gewisse Zeit brauchen. Nichtsdestotrotz gehe ich mal schwer davon aus, wenn dann da hoffentlich nichts mehr dazwischen kommt, dass er dann trotz alledem bei der Weltmeisterschaft dabei sein wird. Und und zum Spiel. Ich hab eigentlich wieder mal eine gute Bayern-Mannschaft gesehen, ja, gegen eine Top-Mannschaft aus Paris, wo du gesehen hast, warum sie Champions League-Sieger geworden sind. Sie haben immer wieder diese Einzelaktionen, wo sie dir einfach brutal wehtun können. Aber ich finde, dass es Bayern sehr, sehr gut gemacht hat. Sie haben viele Dinge in meinen Augen sehr, sehr gut umgesetzt, haben Paris nicht so ins Spiel kommen lassen, wie man es von ihnen auch kennt. Sie haben Vitinha sehr, sehr gut aus dem Spiel genommen. Kimmich war da wirklich sehr präsent. Immer wenn er in die Hälfte der Bayern kam, war Kimmich dann aber auch sofort dabei. Also sie hatten dann schon auch Ballbesitz Paris, aber in Zonen, wo es ihm den Bayern nicht wehtat. Und nichtsdestotrotz haben sie mir immer den gefährlicheren Eindruck gemacht, Paris. Ja? Obwohl Bayern es dann mit jeder längeren Minute immer besser in den Griff bekam, hatte ich immer so das Gefühl, da könnte trotzdem was passieren. So, zweite Halbzeit, Bayern in meinen Augen noch dominanter wie in der ersten Halbzeit, haben das wirklich total im Griff. Wo ich mir dann schon so gedacht habe, es ist eigentlich normalerweise eine Frage der Zeit, bis es 1-0 jetzt kommt. Manchmal hat man so das Gespür, ja, jetzt sind sie dran, jetzt müsste es eigentlich gleich passieren. Und dann passiert wieder eins, was die Bayern in der Saison ja einfach auch ausgezeichnet hat. Sie machen individuelle Fehler. Ja, sie machen Fehlpässe, ob es dann ein Tar war, wo praktisch Barcola einlädt, alleine auf Manuel Neuer zu laufen, der dann in einer Weltklasse-Parade das 0-0 hält. Dann Manuel Neuer selber, der bis dahin wirklich herausragend gut gespielt hat. Klar, es ist mit seinem Spiel, ja, mit dem Ball, aber er trifft ihn nicht sauber. Und dadurch kommt Dembele zu der Riesenmöglichkeit, ins leere Tor zu schießen. Er verfehlt das Tor und da war dann auf einmal so ein Bruch in ihrem Spiel. Ja? Und dann bekommen sie es 1-0 und dann hat Bayern eben nicht mehr die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Ja, sie sind engagiert, sie sind, wie gesagt, vom Auge her gleichwertig mit Paris. Eine rote Karte, zweite rote Karte und ich sage jetzt mal, da waren ja schon noch 10 Minuten zu spielen. Also das ist jetzt nicht unmöglich, ja, da ein 1-1 noch rauszuholen. Nee. Und was macht Bayern? Sie verlieren völlig den Faden. Sie spielen keinen sauberen Ball mehr. Auf einmal fangen sie an, von hinten den Ball lang nach vorne zu pölen. Wo ich sage, sag mal, was machen die? Ihr seid 2 Mann mehr. Und spielt doch das aus. Es geht mit Sicherheit bis Mitte, Ende 90 Minuten. So, ihr kriegt noch eure eine Chance. Die müsst ihr halt machen, ja, aber bereitet es besser vor, bleibt ruhig. Nein, sie machen genau das Gegenteil. Sie werden hektisch. Sie machen nicht mehr Bayern-like Sache, Dinge auf einmal auf dem Platz. Und ja, was bekommen sie? Sie bekommen noch einen Konter, wo erst Dembele gegen die Latte schießt und dann im zweiten Anlauf dann eben das 2-0 schießt. Also da habe ich mich dann schon sehr gewundert über die Mannschaft, weil das kenne ich eigentlich von ihr so nicht. Und dann fangst du natürlich an zu hinterfragen. Moment einmal, also wenn ich mir das Spiel jetzt nochmal genau Revue passieren lasse, also eigentlich waren sie doch gleichwertig und trotzdem verlieren sie 2-0. Dann kommt der ja sofort Champions League Inter Mailand. Du warst ja auch in diesen 2 Spielen nicht schlechter wie Inter Mailand, ganz im Gegenteil, vielleicht sogar besser, und verlierst aber und scheidest aus. Und da stellt sich dann für mich die Frage, woran liegt es? Hat Bayern international ihr Killer-Gen verloren? Das, was sie ja so über lange Zeit so ausgezeichnet hat, dass du Angst hattest, gegen Bayern München zu spielen. Ich habe ja auch vor dem Spiel gesagt, hey, das ist ein 50-50-Spiel für mich, auch wenn vielleicht Paris im Moment das Nonplusultra dasteht. Ich habe gesagt, nein, ich glaube, das wird ein sehr ausgeglichenes Spiel, auf wirklich, wo es auf Nuancen ankommt, wo Kleinigkeiten das Spiel entscheiden wird. Genauso war es. Und wer macht die Fehler? Die Bayern machen die Fehler. Nicht Paris, nicht Inter Mailand. Die Bayern machen die Fehler. Und da gilt es jetzt eben dran, zu analysieren, woran liegt es? Ist es ein physisches Problem? Ist es ein mentales Problem? Ist es ein Qualitätsproblem? Ich sag's dir ganz ehrlich, im Moment habe ich Fragezeichen in meinem Kopf. Ich bin dafür nicht nah genug da. Ich kann nur das, was ich sehe, bewerten und beurteilen. Und das ist das, was mir auffällt, dass sie in entscheidenden Momenten einfach Fehler begehen, wo nicht Bayern-like sind und dementsprechend dann die Konsequenz daraus ist, ja, sie scheiden aus. Und ganz ehrlich, Cedric, für mich gibt im Moment der Verein keine gute Figur. Und ich glaube, es hängt damit zusammen. Ich glaube da immer so ein bisschen an höhere Mächte. Du kannst sagen, ja, Markus, du mit deinem Hokuspokus da. Ich weiß nicht, so als Sportler, man glaubt immer so. Du kennst es, oder? Du weißt, von was ich spreche.
Ja.
Und im Moment gibt der Verein für mich wieder mal, ich dachte, sie sind auf dem Weg der Besserung, wieder ein komplett schlechtes Bild ab. Ja, so, es kommt mal wieder ein Spieler raus, um den sich der FC Bayern bewirbt. Und jetzt kannst du mir eins erzählen, das kann einmal passieren, es kann zweimal passieren, aber es passiert jetzt gefühlt das 5. Mal. So, also irgendjemand aus dem Verein redet ja mit irgendjemand. Weil auch da, das glaube ich nicht, dass jedes Mal der andere Berater das streut, damit vielleicht der Preis noch etwas in die Höhe geht. Der ist doch daran interessiert, dass der Deal klappt. Also der wird einen Teufel tun und mit irgendwelchen Medien sprechen. So, ja. Ein Florian Wirtz, muss man überlegen, das war der größte Deal in diesem Jahr und ich glaube, es wird auch der größte Deal in diesem Jahr bleiben. Es kam bis 2 Tage vor Unterschrift, kam nichts raus. Also es geht ja. Und bei Bayern München geht komischerweise alles raus. So, und ich habe jetzt, das ist immer so ein bisschen Karma für mich. Ja, dann wird es irgendwann, okay, das nimmt jetzt Dimensionen an, die sind nicht gut für uns. Also wir sagen über Wolte-Mate nichts mehr. Ein Max Eberl hält sich daran, ein Christoph Freund hält sich daran, ein Dresen hält sich daran, ein Uli Hoeneß, der scheißt sich. Warum soll ich nichts dazu sagen? Klar sage ich was. Das ist ein super Spieler, der super zu Bayern München passt. Und wenn wir dieses Jahr nicht kriegen, holen wir nächstes Jahr. Weißt du, was ich meine? Ein Dresen, der ist der Big Boss da drin.
Ja.
Es ist nicht mehr Uli Hoeneß. Ja, der hat es aus der Vergangenheit überragend getätigt, aber er ist in Rente. So, wenn ein Dresen sagt, so, wir tun gut daran, dass keiner mehr über irgendwelche Spieler spricht. Und eine halbe Stunde später lese ich das Interview von Uli Hoeneß. Und ich schwör's dir, Cedric, ich habe mich bepisst vor Lachen. Ich habe mich gar nicht mehr eingekriegt. Ich habe mich gar nicht mehr eingekriegt. Ich habe gesagt, was ist denn hier los? Der eine sagt rechts, der andere geht wieder links. Und das ist ein Riesenproblem. Ich sag da mittlerweile, ich hätte es nie geglaubt, dass ich das irgendwann mal sag, aber Uli Hoeneß ist für den FC Bayern ein Riesenproblem.
Mittlerweile ist das so. Jetzt ist es natürlich so, dass ihm keiner den Mund verbieten wird, respektive kann. Ich glaube schon, dass der ein oder andere in der Verwaltung das gerne würde, egal ob Max Eberl oder. Aber macht natürlich keiner, weil alle um den Stellenwert des Uli Hoeneß beim FC Bayern aus der Vergangenheit wissen. Sollte vielleicht aber mal jemand tun. Gut, was dann macht, ist natürlich die Frage, hört er drauf? Also muss er ja nicht. Er kann ja als freier Mensch seine Meinung kundtun, wie er lustig ist. Und was ich aber auch eben so langsam für mich rausspüre, ist, dass Uli Hoeneß gar nicht merkt, dass er mit dem Verhalten er den Verein schädigt. Weil das Verhalten, was er in den Tag legt, das ist so für mich aus den 90ern und so weiter und so fort. Das ist ja etwas, was früher mit dieser reißerischen und sehr provokanten Art auch oftmals gut funktioniert hat. Also ist ja eine Stilmethode, die oft genug zum Erfolg geführt hat. Also sonst ist er ein absoluter Top-Manager gewesen, aber dieses Verhalten ist eben so ein Stück weit aus der Zeit gefallen. Das ist so immer das, was ich denke. Also diese Haut-drauf-Methoden und dieses hier mal sticheln und da mal reißerisch was loswerden, um da eine Welle loszutreten, wie auch immer. Also er macht sicherlich sowas auch nicht einfach unbedarft, sondern hat da so seine Idee im Kopf, wohin das führen soll. Es funktioniert eben nicht mehr. Also die Methode ist aus der Zeit gefallen, wird aber immer noch angewendet, ist kontraproduktiv für den FC Bayern und dann kommt eben genau das zum Tragen, was du gerade gesagt hast. Dann ist das eine Baustelle, die der Verein plötzlich völlig unnötigerweise hat. Müsste er nicht haben, ist er selbst verschuldet, macht sich eine Baustelle auf, die man hätte verhindern können. So. Und dann zieht sich das durch. Ausbleibende Ergebnisse, zuletzt ja auch in der vergangenen Saison. Klar, die Meisterschaft hat man geholt, aber in der Champions League hat man es nicht gerissen. Im Pokal ist man früh raus. Und dann ist das so, ja, die Summe aller Dinge, die am Ende dann irgendwie so eine falsche Energie, ich nehme jetzt mal den Überbegriff, ich will nicht das Wort Mentalität oder andere Dinge nutzen, Qualität will ich nicht sagen, aber sagen wir mal Energie, eine falsche Energie in den Club bringt, die eben dazu führt, dass dann auf ganz großer Bühne das letzte bisschen fehlt. Und das ist ja nichts, was ein Spieler jemals als Argument anführen würde. Jetzt keiner im Interview sagt, ja, wir sind in der Champions League ausgeschieden, genauso wie jetzt bei der Club-WM. Wir haben zum Teil doppelte Überzahl das Tor nicht machen können, weil der Uli Hoeneß hat was gesagt oder hier ist mir zu viel Unruhe oder nein, ist sich in der Spitze nicht einig oder. Das würde ja nie einer als Argument anführen. Ich glaube auch, das denkt keiner als Argument so richtig. Aber das sind ja Sachen, die sich im Unterbewusstsein haben. Und die Sachen, die sich im Unterbewusstsein abspielen, das sind ja meistens die viel gefährlicheren, weil man sie nicht oftmals nicht zu verhindern weiß. Erst wenn man das beim Namen nennt, das Problem klar auf dem Tisch hat, weiß man ja, wo muss ich ansetzen, wo muss ich anpacken, was kann ich ändern? Und dann geht es in eine Richtung. Aber wenn das so Dinge sind, die sich so unterbewusst einspielen, die so her permanent so dahin plätschern, hier gibt es irgendwie eine Eskapade, da ist man irgendwie kommunikativ sich nicht eins, dann nimmt das eben so eine Energie auf, die nicht gut ist. Und das ist, glaube ich, in Summe, dass man es jetzt punktuell das Problem beim Namen nennen können, ein bisschen das, was beim FC Bayern momentan das Problem ist. Das haben andere Top-Clubs nicht. Das wäre jetzt mal meine Kurzanalyse der Situation. Im Grunde hast du es ja auch so ähnlich.
Cedric, du sagst ein Wort, da bin ich total bei dir. Kontraproduktiv. Er macht Äußerungen, die absolut kontraproduktiv dem Verein gegenüber sind. Er schadet dem Verein. Und das ist ja eigentlich das Schlimmste an dieser ganzen Geschichte für mich. Derjenige, der wirklich ein Verein entwickelt hat, der Baumeister eines der größten Sportvereine Europas weltweit. Und er ist maßgeblich damit beteiligt gewesen. Aber er schadet mehr dem Verein, wie dass er ihn nutzt. Und das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte. Und das tut so weh, auch zu sehen, dass es, wie du richtig, er merkt es, glaube ich, nicht mal. Ja, ihm ist langweilig, ich muss jetzt irgendwas tun. Das habe ich 40 Jahre lang so gemacht und das mache ich weiterhin so. So, und merkt aber nicht, dass die Zeit sich einfach geändert hat. Dann geht er wieder so blindlings auf Lothar Matthäus los, wo ich sage, na, was hat er denn gesagt? Ja, also, er hat nur seinen Job gemacht und genau dasselbe hätte ich auch gesagt. Ja gut, der hat bis 38 Vertrag, also wenn er mir 100 Millionen gibt, dann bekommt er. Ja. Also eine völlig normale Aussage, dann, ja, aber da wird der Preis hochgeschaukelt und es ist ja alles nicht mehr normal. Nein, er macht nur seinen Job und geht den dann persönlich beleidigend an. Also das sind einfach Sachen, die gehen nicht. Und dann, wie gesagt, dann kommt der Herr Dresen und sagt, so, Moment einmal, wir tun alle gut daran, jetzt mal nicht mehr über andere Spieler zu sprechen. Also ab sofort sagt keiner mehr was. Und eine halbe Stunde später kommt der Ehrenpräsident und sagt, hey Dresen, du kannst mich mal kreuzweise, ich sag, was ich denke und hau das wieder raus. Und das ist dieses Karma, wie du sagst, dann einmal verletzt sich ein Musiala so schwer, ich sage es nicht, dass deswegen, aber es ist doch alles kein Zufall mehr.
Nein,
dass der FC Bayern in entscheidenden Momenten gegen gute Mannschaften, wir sprechen, Inter Mailand ist eine gute Mannschaft, Paris Saint-Germain ist eine gute Mannschaft, Du ziehst den Kürzeren, ja, und dann wird's halt für den ganz großen Wurf halt einfach nicht reichen. Und da brauchen sie wieder eine Ruhe im Verein. Und dann brauchst du wieder eine Stimme. Dann brauchst du aber auch, Max, wie muss ich denn da Max Eberl vorkommen? Also ich hätte irgendwann das Gefühl, die torpedieren mich, ja, die torpedieren meine Arbeit. Weil komischerweise alles, was ich mache, kommt raus. Und ich bin's nicht, der das erzählt. Also irgendjemand muss ja da aus dem Verein erzählen. Und jetzt sage ich da noch eine kleine Anekdote. von früher, weil du sagst, naja, er lässt sich nichts verbieten. Ich würde als Max Eberl mir schon mal Gedanken machen, ob ich dann irgendwann nochmal alles an Uli Hoeneß erzähle. Weil damals, als Franz Beckenbauer Präsident vom FC Bayern war, der sehr nah bei der Bild-Zeitung vertreten war, da hat ein Uli Hoeneß, ein Karl-Heinz Rummenigge, haben das schön nebenher, ohne dass Franz Beckenbauer irgendwas wusste, ihre Deals da getütet und haben dann bei der Vollendung gesagt, du übrigens, Franz, wir haben den und den Spieler geholt. Und es kam nichts raus, es war nichts in den Zeitungen gestanden, weil sie eben auch wussten, wenn wir es an Franz erzählen, dann kommt's raus, dann weiß es die Bild-Zeitung. So, also musst du dir als Max Eberl, und so schräg das halt auch ist, schon die Vorstellung, finde ich total schräg, dass du einem Uli Hoeneß, der ja, wie gesagt, Mr. FC Bayern ist, dass du ihm eigentlich nichts mehr erzählen darfst, weil es kommt, sonst kommt es raus. Also, hui, also da muss man sich als Max Eberl schon eine Strategie überlegen, weil das ist ja ein Desaster für ihn, weil er kriegt nur auf die Mütze und kann überhaupt nichts dafür. Weil es halt davor irgendeiner meint, er muss da das an die Medien weitergeben. Also das ist, also als Max Eberl, ich würde da irgendwann mal die Lust verlieren und sagen, hey, mach so einen Scheißdreck selber. Ich habe keine Lust mehr.
Ja, und genau das kommt ja hinzu zu den ganzen anderen Dingen, die er zum Teil mit selber verschuldet. Also Thema war das Mallorca-Reise, glaube ich, wo er sagt, nee, aufgrund von möglicher Wettbewerbsverzerrung reisen wir nicht. Und dann, ach ja, wir dürfen jetzt doch. Also hin und her, es geht gar nicht um die Reise. Wir erinnern uns, das war im Mai dieses Jahres. Ne, es geht nicht um die Reise an sich. Ich bin sogar jemand, der das befürwortet. Mein Gott, wenn man die Meisterschaft gefeiert hat, soll man auch entsprechend feiern können. Oder wenn man die geholt hat, soll man entsprechend feiern können. Ob man das jetzt in München selber macht oder auf Mallorca oder sonst wo, ist völlig egal. Wenn man am Wochenende drauf wieder funktioniert, dann ist das alles in Ordnung. So haben sie ja. Also insofern, es geht nur darum, dass du erst Nein sagst und dann Ja. Das schwächt natürlich auch.
Genau. Sag eine klare Aussage und dann halt dich dran.
Fertig aus. Es geht um Stringenz, es geht um Führungsqualität und das ist natürlich dann schwierig. Und dann hat er eben noch auch zwei andere Dinge gehabt in der Vergangenheit, seit er beim FC Bayern ist, die nicht so ganz glücklich liefen. Und dann kommt jetzt sowas noch hinzu und ja, das ist in Summe, wie du richtig sagtest, nicht das perfekte Bild, was man als Top, der man als FC Bayern logischerweise in Deutschland immer noch ist, abgeben sollte. Ja, und dann tun solche Niederlagen doppelt weh und eben auch dumm verschuldet, um nochmal aufs Spiel zurückzukommen. Beim 0-1 war es ein Ballverlust von Kane im Mittelfeld gegen Neves, dann eben die doppelte Überzahl, dann fällt anstatt des 1-1 das 0-2. Das sind dann alles so Sachen und am Ende bist dann wieder relativ früh ausgeschieden. Viertelfinale ist dann, finde ich, für Bayern Verhältnisse schon noch ein Ticken zu früh. Auch wenn es natürlich auch Spiel war gegen den amtierenden Champions League Sieger, das ist völlig klar. Aber du hattest eben diese doppelte Überzahl. Vielleicht nochmal ganz kurz darauf gehend. Das hattest du als Spieler ja auch. Wie wird man darauf vorbereitet? Diese Eventualität, dass man plötzlich ein Mann mehr ist oder sogar zwei mehr. Das kann es ja immer geben. Ist das vorher Teil der Kommunikation, dass man sagt, in Überzahl spielen wir so oder so, oder müssen die Spieler das dann selber regeln? Hat man als Profi einfach die Qualität, darauf einzugehen? Oder eben nicht, wie wir jetzt gesehen haben, schlägt plötzlich völlig hektisch Bälle nach vorne, anstatt souverän das eigene Spiel durchzuziehen und auf die eine Chance zu lauern. Ist das etwas, was vielleicht auch mal überfordernd wirken kann, weil man den Matchplan eben gegen 11 Pariser hat und nicht gegen 9? Also wie war das zu deiner Zeit? Weil das Phänomen, deswegen spreche ich es gerade nochmal an und finde das gar nicht so uninteressant, das Phänomen gibt es immer mal wieder, dass man denkt, boah, jetzt sind die ein Mann mehr, jetzt muss aber laufen und dann passiert genau das Gegenteil.
Ja, also wir haben es immer mal wieder trainiert, 10 gegen 8, 10 gegen 6 und du wirst merken, wie schwer es ist, ein Tor zu erzielen. Das ist nicht so einfach, wie alle denken, du bist ja ein Mann mehr oder zwei Mann mehr, weil die anderen parken im Bus im 16er und da musst du dann schon auch erstmal die so in Bewegung bekommen, dass die Lücke irgendwann aufgeht, um dann eben auch den Pass dann eben auch spielen zu können und vor allem auch zum Abschluss zu kommen, ohne dass da irgendwelche Beine vor dir sind, die versuchen wieder zu blocken. Also ganz so einfach ist es natürlich nicht. Nichtsdestotrotz haben sie es ja sehr, sehr gut gespielt, als sie noch zu 11 waren. Ja, also sie haben den Ball gut zirkulieren und ich hatte so das Gefühl, die Pariser sind platt. Ja, sie tun sich jetzt brutal schwer dagegen zu halten. Deswegen habe ich ja vorher erwähnt, ich hatte so das Gefühl, jetzt fällt gleich das 1 für Bayern, aber dann machen sie eben wieder diese Fehler. Aber das kann man schon trainieren. Ja, also auch eine gewisse Geduld zu haben, eine auch zu wissen, okay, wenn die Situation ist, dann spiele ich einfach. Wichtig ist, dass du nicht nicht langsam wirst. Du musst ja diesen einen Überzahl oder in dem Fall natürlich diese zwei Überzahl, wenn du die läuferisch dann noch mehr forderst, dann knicken die irgendwann ein. Du darfst nur nicht langsam werden, passiv werden, dass sie damit mit 8, 9 Mann immer wieder in Ruhe verschieben können. Ja, dann ist es einfach. Ja. Also wenn ein gutes Passtempo da ist, wenn ein gutes Tempo in deinem Passing ist und du vor allem die Situationen aufmerksam beobachtest, analysierst für dich, merkst, okay, jetzt habe ich die Chance, jetzt kann ich draufgehen, 1 gegen 1, oder ein rechter Verteidiger überläuft mich, kann den Ball spielen, er flankt dann rein, du brauchst halt dann auch eine gute Boxpräsenz und natürlich brauchst du dann auch das Quäntchen Glück, dass halt dann die Flanke auch genau dahin kommt, wo halt der Harry Kane dann zum Beispiel steht. Ja, also das, aber man kann das schon trainieren. Ja, ist die Frage, haben sie es getan? Das weiß ich nicht, weil da, wie gesagt, der Kalender ist ja mittlerweile so pickepacke voll, dass du ja fast schon gar nicht mehr zum Trainieren kommst, sondern nur noch im regenerativen Bereich bist. So, deswegen ist die Frage, haben sie es gemacht, haben sie es nicht gemacht? Aber ich traue den Bayern-Spielern normalerweise auch zu, wenn sie es nicht trainiert haben, dass sie es besser lösen, wie sie es am Samstag dann eben auch getan haben. Also das war einfach schwach.
Ja. Das war nix. Am Ende das 0-2 und Musiala verloren, das linke Wadenbein gebrochen. Ja, alles Gute an der Stelle. Natürlich auch von uns. Absolut. So. Und jetzt schauen wir nochmal ganz kurz auf die anderen Teams. Da hat sich Madrid gegen Dortmund durchsetzen können. In Summe souverän vom Ergebnis und aufgrund der hektischen Schlussphase, aber dann doch knapp nur mit 3-2 nach 2-0 Halbzeitführung. Und das 2-0 stand ja schon relativ früh im Spiel. Real Madrid unter Xabi Alonso spielt ähnlich wie, oder lässt ähnlich spielen, wie er es in Leverkusen getan hat, hat jetzt natürlich nochmal anderes Personal, aber ich finde, macht Spaß, ihm da bei der Arbeit zuzuschauen.
Ja, in der Kürze der Zeit ist es schon beeindruckend, dass er da wirklich schon, dass man schon erkennt, ja, das ist Xabi Alonso. Was mir halt persönlich total gut gefällt, ist, dass er halt auch Spielern eine Spielzeit gibt, wo man jetzt nicht so auf dem Schirm hat, ob es die beiden Garcia sind, ob es Arda Güler, der ja wirklich schwärmt von ihm, dass er jetzt endlich mal auf seiner Position spielen kann, wo er der Mannschaft eben auch helfen kann. Und was macht er? Er zahlt es mit Leistung zurück. Also es sieht wirklich sehr, sehr gut aus, auch wenn es hinten raus dann, wie du richtig sagst, ja nochmal richtig eng wurde. Ja, mit Courtois mit einer Riesenparade, den Ball, den habe ich schon so halber drin gesehen, habe gedacht, das darf ja nicht wahr sein, schießen die noch aus. Gleich, aber deswegen ist er halt auch einer der besten Torhüter und deswegen spielt er halt auch bei Real Madrid, weil der halt mal so in Anführungszeichen unhaltbaren dann eben auch raustaucht. Also wirklich Pech für Dortmund, weil das war ein toller Schuss von Sabitzer und eine grandiose Parade eben von Courtois. Nichtsdestotrotz, ja, Real Madrid verdient gewonnen. Schade ein bisschen von Dortmund. Ich habe so das Gefühl gehabt, zu lange zu beeindruckt von dem großen Namen, ja, und haben es eben nicht geschafft, ihre Leistung, weil ich habe sie gesehen, oder besser gesagt, ich habe sie ja co-kommentiert gegen Monterrey um 3 Uhr in der Früh. Und da haben sie eine sehr, sehr gute erste Halbzeit abgeliefert. Da haben sie wirklich, da haben sie mir richtig gut gefallen. Ich habe ja auch mitbekommen, ich war ja in Bratislava, ich konnte die Spiele ja nicht live sehen, dass sie sehr kritisiert worden sind, dass sie eben nicht die Dynamik hatten. Wobei ich mich immer gefragt habe, wer soll denn bei 50 Grad auf dem Platz unten, wer soll denn da Dynamik zeigen? Also den Spieler zeigst du mir mal, der dann über 90 Minuten einen Powerfußball spielt. Also ich kenne den noch nicht, den muss man noch vorstellen. Also ich fand die Kritik eben brutal überzogen. Da haben sie mir in der ersten Halbzeit überragend gut gefallen. Zweite dann, ja, da sind sie ein bisschen ins Wanken gekommen, weil sie natürlich nach einer Minute das 2-1 gekriegt haben und dann ja in einer normalen Reaktion vonstatten gegangen ist, dass Monterrey natürlich versucht hat, auf den Ausgleich zu gehen. Dortmund in der Verteidigungsmodus und da haben sie dann hinten raus das Quäntchen Glück auf ihrer Seite gehabt. Da haben sie mir ein bisschen zu passiv waren sie mir da, da haben sie mit mir zu viel Respekt vor den großen Namen gehabt. Ich finde, die zweite Halbzeit war dann eigentlich ganz okay. Da haben sie es offener gehalten, ja, da haben sie auch dagegen gehalten und da war das Spiel in meinen Augen ausgeglichener und ja, und dann setzt sich halt einfach diese Klasse von Real Madrid dann auch durch. Sie haben es ja auch verdient, wenn man sich die 90 Minuten betrachtet. Aber wie gesagt, mit einem Quäntchen Glück hätte das Ganze auch nochmal in die Verlängerung gehen können. Und dann gegen 10 Mann. Ja, also dann wäre das schon nochmal spannend geworden, was dann Dortmund mit einem Mann Überzahl, ob sie es dann hinbekommen, sich da die ein oder andere Torschüsse mehr zu erarbeiten.
Ja. Ja, also drei interessante Viertelfinals, die wir jetzt schon besprochen haben. Paris gegen Bayern, Dortmund gegen Real. Am Ende das Halbfinale Paris gegen Real Madrid. Deine Prognose, wer macht's, wer zieht's?
Cedric, für alle die, die uns heute das erste Mal zuhören. Dein Favorit war Paris.
Ja.
Mein Favorit ist Chelsea. Also ich tippe auf ein Finale Paris Saint-Germain gegen Chelsea, weil wir beide brutale Ahnung vom Fußball haben.
Genauso schaut's aus. Und deswegen sprechen wir natürlich auch über die wunderbare Mannschaft von Chelsea, die sich haben durchsetzen können gegen Heras mit 2:1. Erst die 1:0 Halbzeitführung. Da, ja, man kann schon sagen, lief schon viel richtig. Palmer in der 16 mit dem 1:0, dann nach Wiederanpfiff durch Willian in der 53. der Ausgleich und dann ein Eigentor in der 83. sorgte dafür, dass Chelsea ins Halbfinale einziehen konnte und der brasilianische Vertreter Palmeiras auf der Strecke blieb. Ja, es war wie würdest du es zusammenfassen? Ich sag jetzt mal nicht, wie würdest du zusammenfassen? Die von Chelsea, du hast gesagt, die holen das Ding, aber die haben natürlich auch ihre Mühe gehabt. Am Ende haben sie aber gewonnen. So. Und sind deswegen im Halbfinale und die haben ja jetzt dann auch so eine dafte Saison gehabt in der Premier League, dann haben sie aber den Conference Cup gewonnen, Conference League und dann jetzt bei der Club WM im Halbfinale. Also ja, die machen sich so langsam, ne?
Ja, ich habe es ja doch gesagt, die haben am Honigtopf geschleckt und die wollen jetzt mehr, ja. Und deswegen macht die Mannschaft oder den Verein eben auch so gefährlich. Ja, sie haben viele hochtalentierte Spieler in ihren Reihen. Eben der Torschütze von Palmeiras, Willian, der kommt ja zu Chelsea jetzt dann, ja, den haben sie schon geholt. Kommt nach der Club WM zu ihnen. Und also das ist eine Mannschaft, die hat eine brutale Qualität. Oder sagen wir es mal so, eine brutale Zukunft, ja, und jeder Sieg bringt sie ein Stück weiter. Und auch wenn sie gegen Palmeiras jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt haben. Sie haben in meinen Augen verdient gewonnen, aber sie haben jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Und trotzdem haben sie 2:1 gewonnen gegen eine brasilianische Top-Mannschaft. Palmeiras ist eine Top-Mannschaft in Brasilien. Und die haben in der Vergangenheit zu Genüge die Meisterschaft gewonnen, so ein bisschen das Bayern München von Brasilien. Also die musst du erst mal schlagen. Ja. So einfach ist es nicht. Und das hat man ja auch in dem ganzen Turnier ja auch gesehen, dass gerade die brasilianischen Mannschaften brutal schwer zu bespielen sind. Ja. Die haben eine riesige Fanbase in Amerika. Also in den Stadien, da geht's auch immer richtig schön ab. Und vor allem, die sind einigermaßen frisch. Sie haben jetzt gerade ein Drittel ihrer Saison gespielt, wenn überhaupt, sind Viertel, glaube ich, erst 10 oder 11 Spieler. Die haben ja auch so eine mörderlange Saison. Aber sie sind doch relativ frisch, ja. Und da musst du dich erstmal durchsetzen. Und ich bin sehr gespannt jetzt aufs Halbfinale, ja, weil wieder eine brasilianische Mannschaft, wo auf sie zukommt, aber sie können es, ja. Und mich würde es freuen, wenn wir das Finale sehen würden. Ja. Also das würde für mich auch von der sportlichen Relevanz her, das würde mich extrem interessieren für die neue Saison auch, ja, weil beide Mannschaften dann da mit dabei sind, da weißt du, okay, Paris wird auch nächstes Jahr einer der Titelanwärter für die Champions League sein, aber ich will eben auch mal Chelsea sehen gegen so ein Brett, weil du gesagt hast, ja, ein bisschen enttäuschend, Bayern Viertelfinale. Ich sage, nein, du kannst gegen Paris ausscheiden. So wie sie ausgeschieden sind, war es dann natürlich enttäuschend, aber Paris ist natürlich schon, wenn du siehst, wer da alles eingewechselt wird, also ein Dembélé fängt nicht mal an und ist dann trotzdem wieder der Unterschiedsspieler, wenn er halt reinkommt, also das ist schon grandios, aber ich sag dir, pass mal auf die Engländer auf Chelsea, das gefällt mir richtig gut, was sie da betreiben und und mit jedem Sieg, mit jedem Erfolgserlebnis wird die Brust immer größer, das Selbstbewusstsein, das Selbstverständnis wird immer größer. Also auf die Jungs musst du echt aufpassen.
Auf die musst du passen. Und der FC Chelsea spielt jetzt gegen Fluminense im Halbfinale und die sind aktuell in der brasilianischen Liga der Campeonato Brasileiro A. Oh, so heißt die. Da sind sie aktuell Sechster. 11 Spieltage, 6 Siege, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen, 15:12 Tore, 20 Punkte und damit 4 Punkte hinterm Spitzenreiter. Und das ist Flamengo. Also, das ist so die Situation. Palmeiras übrigens Vierter. Wen hatten wir noch dabei?
Botafogo.
Genau, die sind aktuell Achter. Also da ist doch alles gegen beieinander. Aber einfach nur mal, dass man so gehört hat oder mal ab und kann, wo stehen die gerade in der Saison. Also wenn du weißt, viele 6 gewonnen und 5 nicht gewonnen, ist das relativ ausgeglichen. Aber Fluminense trotzdem gut im Halbfinale. Die haben sich gegen Al-Hilal durchsetzen können, gegen den saudi-arabischen Vertreter, die ja beim Saudis in der Startaufstellung hatten, mal wieder nicht. Trotzdem haben eben eine gewisse Qualität. Da hat sich aber Fluminense durchsetzen können, spielen jetzt gegen Chelsea. Wird es ein interessantes Spiel, sollte man sich gucken, Chelsea gegen Fluminense?
Also ich finde es ja eh spannend, wenn du da gegen Mannschaften spielst, die du jetzt nicht tagtäglich so vor die Linse bekommst. Ja? Also deswegen, ich finde es immer sehr, sehr spannend, ob das jetzt Palmeiras war, jetzt Fluminense, wo jetzt da kommt. Und also ich schaue mir solche Spiele sehr, sehr gerne an, weil ja du einfach dann doch nochmal das ein oder anderes siehst, wie du es normalerweise entweder aus der Bundesliga oder wie wir jetzt halt eben aus der Premier League. Das sind dann schon auch nochmal ein paar Spieler mit dabei, wo du noch nie auf dem Zettel gehört oder noch nie gehört hast, nicht auf dem Zettel hattest, und dann siehst du sie live spielen und denkst, oh, nicht so schlecht. Und dann hörst du, so wie jetzt letzte Woche gegen Palmeiras, dass der Rechtsaußen, ja, der hat bei Chelsea unterschrieben. Also das sind alles so Dinge, die finde ich dann immer ganz amüsant.
Absolut. Also da haben wir 2 Finals und über die sprechen wir natürlich dann in der kommenden Folge. Bis dahin ist Finale eigentlich, ich bin gerade so ein bisschen im zeitlos glücklich im Modus.
Ja, haben wir das Finale auch hinter uns. Ja,
haben wir auch hinter uns. Dann haben wir drei Spiele, absolut, die wir dann nochmal thematisieren können. Genau, Sonntag das Finale, am Montag zeichnen wir auf, da sind wir wieder voll im Kurs.
Und ich bin wieder im Studio und darf es co-kommentieren. Also,
das Finale.
Du hast einen hautnahen Zeitzeugen. Ja?
Sensationell. Super. Ja, gut, dann Chelsea gegen die Blues. Das wird schön. Das wird schön. Super. Dann haben wir das auch. Wir gucken mal ganz kurz voraus. Und zwar nächsten Monat, 15.8., um genau zu sein, geht's los mit der Premier League. Da ist ja mittlerweile auch alles in trockenen Tüchern. Man weiß, wann gespielt wird, wer gegen wen. Die ersten Spieltage sind entsprechend terminiert. Und es geht, wie gesagt, los Freitag, 5.8. mit dem Meister gegen Bournemouth. Der FC Liverpool eröffnet um 21 Uhr am 15.8. gegen den AFC Bournemouth. Und das ist sicherlich auch ein interessantes, tolles Spiel. Vielleicht ja zum ersten Mal und direkt auch auf dem Rasen. Florian Wirtz. Also das ist wieder so eine Saison, die natürlich wieder viele neue Kapitel haben wird. Nichts ist, wie es war. Ich glaube, ganz viel Bewegung drin. Bis dahin auch noch auf dem Transfermarkt. Deswegen gehen wir gar nicht zu sehr auf jetzt Personalien etc. ein oder auf Mannschaften, weil bis zum 5. das sind noch ein paar Wochen. Da geht noch der eine oder andere auf die Insel oder von dieser weg. Also da ist noch viel Bewegung drin. Aber ich will einfach mal kurz vorlesen, was wir da so haben. Am Samstag Aston Villa eröffnet gegen Newcastle United, Brighton gegen Fulham, Nottingham Forest gegen Brentford, Sunderland, der Aufsteiger gegen West Ham United, Tottenham beginnt eine hoffentlich nicht allzu katastrophale Saison, nicht so wie die letzte, gegen Burnley, die Wolverhampton Wanderers gegen Manchester City und dann am Sonntag noch Chelsea gegen Crystal Palace. Sehr interessant, Manchester United gegen den FC Arsenal, 17.8., 17:30, kann man sich auch schon mal rot in den Kalender eintragen. Und am Montag endet das Ganze, der erste Spieltag mit Leeds United gegen den FC Everton. Also ich glaube, Tottenham mit neuem Trainer, interessant. ManU gegen Arsenal natürlich und das Eröffnungsspiel Liverpool gegen Bournemouth. Also das sind so 3 Spiele, da kann man sich drauf freuen, ne?
Ja, und trotzdem muss ich, Cedric, nochmal ganz kurz auf eine Personalie eingehen. Und das ist mein ganz großes Bedürfnis, auf Diego Jota. Das ist ein unfassbares Drama, was da vonstatten gegangen ist, als ich die Nachricht gehört habe. Also man kann das ja gar nicht glauben. Ja, und man kann es auch gar nicht fassen und man kann es gar nicht greifen, und da ist mir der Ibrahim Konaté, sein Statement dazu, wirklich, der ist bei mir hängen geblieben, ja, dass jetzt hat Diogo erwischt, ja, morgen jemand anders oder vielleicht sogar ich und übermorgen wieder jemand anders, dass wir doch alle versuchen sollten, gut miteinander umzugehen, unser Leben möglichst lebenswert zu leben, alles dafür zu tun, dass wir ein gutes Miteinander haben, dass man aber auch selber auch ein ausgefülltes Dasein hat, weil man sieht, wie schnell was vorbei ist. Und das ist mir wirklich da im Gedächtnis geblieben, seine Worte, weil das ist ja so absurd, dass man es gar nicht greifen kann und gar nicht glauben kann. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was das mit dem Verein anstellt, mit der Mannschaft anstellt, weil das ist ein Brett. Ja? Wenn du so einen Menschen, der wird aus deiner Mitte gerissen, mit dem du wirklich noch das Jahr oder die Saison alles dafür getan hast, um die Meisterschaft zu gewinnen. Du feierst, du zelebrierst und du bist da mittendrin. Auf einmal ist dieserjenige nimmer da. Also das stellt was mit dir an. Ja? Und ich bin mal gespannt, wie die Mannschaft, wie der Club das Ganze handelt, weil das wird definitiv keine leichte Saison für den FC Lübeck.
Markus, alles richtig, was du sagst und gut, dass du das Thema nochmal am Ende der Folge auf den Tisch gebracht hast. An der Stelle würde ich sagen, beenden wir dann auch diese Folge. Es ist alles gesagt und in der kommenden Woche haben wir wieder neues Fußballfutter. In Gedanken an Diogo Jota dann jetzt ein eher softer Abgang aus der Folge und wir wünschen euch alles Liebe und Gute. Bis zur nächsten Folge. Habt eine schöne Woche. Ciao.
Schönen Abend, schöne Woche und vor allem lebt euer Leben. Ihr seht, wie schnell was passieren kann.